Also heute in einer Woche ist dann schon wieder fast alles vorbei. Also nicht die Fußball-EM, auch Weihnachten kommt noch, aber ein anderes sehr schönes Event geht in einer Woche dann schon auf die Zielgerade zu. Aber dazu gleich mehr. Erst einmal begrüße ich sehr herzlich Bischof Christian Stäbler. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Also Sie fangen jetzt am Anfang mit dem Ende an. Das finde ich interessant. Also spannend. Naja. Sagen wir mal nicht zu schnell. Heute ist erstmal heute, also jetzt, und wir sollten durchaus erstmal diesen Moment genießen und nutzen, und jetzt ist jetzt und alles ist da.
Das stimmt.
Also guten Morgen, lieber Herr Wittke. Wir feiern heute, jetzt Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewig, der nicht aufgibt das Werk seiner Hände.
Okay, schauen wir nicht schon vorab nach hinten, sondern voller Vorfreude nach vorne. Was ich nämlich meinte gerade, und Ihnen wird das klar sein, Herr Bischof, das sind die christlichen Begegnungstage, die am kommenden Wochenende, also von Freitag bis Sonntag, vom 7. bis 9. Juni in Frankfurt-Oder und Slubice stattfinden werden. Was darf ich mir denn unter solchen Begegnungstagen vorstellen? Weil das klingt ja auch schnell mal nach Ringelpiez mit anfassen.
Echt? Klingt so? Na, das ist es wirklich nicht. Christliche Begegnungstage ist ein kleiner und ich würde mal sagen gar nicht so kleiner Kirchentag von Menschen aus etlichen Ländern, also ein echt internationaler Kirchentag. Wir veranstalten den gemeinsam mit der polnischen Kirche und mit Gästen aus der Slowakei, aus Tschechien, aus Ungarn, aus Österreich und eben aus Deutschland und ja auch aus der Ukraine sind Gäste da. Es ist ein osteuropäischer Kirchentag im Herzen Europas mit Debatten um Frieden und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Zeichen jetzt in dem vielen Stellen ja so zerstrittenen und eben auch von furchtbarem Krieg verheerten Europa. Also ich finde das großartig, dass das in diesen Tagen jetzt ist als Zeichen für Europa und das auch noch am Wochenende mit der Europawahl. Also alles andere als Ringelpiez, aber natürlich auch nicht nur Diskussionen, auch Konzerte, Gottesdienste, Bibelarbeiten. Ich würde sagen, auf nach Frankfurt-Oder und Slubice. Begegnung ist wichtig, gerade heute, gerade jetzt.
Klingt tatsächlich nach einem richtig großen Kirchentag und es wird auch richtig viel gegessen, oder?
Ja, es gibt eine große Tafel, also wir rechnen so mit etwa 4000 Teilnehmenden und es wird eine große Tafel geben, wir sagen jetzt mal die längste Tafel Europas, an der miteinander gegessen wird, weil ich meine, wann redet sich besser miteinander und was ist eigentlich mehr Zeichen des Friedens, als dass man miteinander zu Tisch sitzt, isst und redet?
Stimmt. Klingt ein bisschen nach der Außenwette von Wetten, dass. Die christlichen Begegnungstage, mehr Infos dazu auch auf www.christlichebegegnungstage.de. Ich möchte ja auch wirklich gerne im Moment bleiben, aber bei der anderen Sache am kommenden Wochenende geht es durchaus um etwas, das mich wie viele andere auch jetzt schon beschäftigt, die Europawahlen und irgendwie komme ich mir da fast schon komisch vor, wenn ich sage, ey Leute, geht wählen, aber sollte eigentlich selbstverständlich sein. Aber wenn dann am kommenden Sonntag ich wieder hören sollte, Wahlbeteiligung liegt nur bei knapp 50% oder noch wie bei vielen anderen Europawahlen davor sogar noch weit drunter, dann würde ich wieder denken, muss wohl doch irgendwie notwendig sein, rechtzeitig und immer wieder darüber zu sprechen, wie wichtig es ist, wählen zu gehen, oder?
Ja, unbedingt. Demokratie muss gelebt werden, Demokratie will gelebt werden und Wahlen, ich bleibe dabei, sind gewissermaßen die Hochfeste der Demokratie. Da ist jeder und jede gefragt und beteiligt. Und wie wichtig das gerade für Europa ist und in Europa ist und wie wichtig Europa ist, haben wir doch in den letzten Jahren gelernt. Die ökologische Herausforderung zum Beispiel, sie wird sich nur europäisch oder jedenfalls über Europa lösen lassen. National kommen wir da doch gar nicht mehr wirklich vorwärts. Auch deshalb ist es wichtig zu wählen, wählen gehen.
Ja, sich das immer noch mal wieder klar zu machen. Und ab 16 Jahren darf diesmal bei der Europawahl auch schon gewählt werden. Also bei uns in der Familie ist es Thema. Wir haben da einen Erstwähler. Wie ist es bei Ihnen,
Herr Bischof? Ja, bei uns gibt es auch einen Erstwähler. Gut, dass Sie mich daran erinnern. Und ein Sohn ist derzeit in Japan. Aha. Der hat schon seine Briefwahl gemacht. Ah, der hat das ganz ernst genommen und von Japan aus. Und es dauert eine Weile, bis die Briefwahlpost dann wieder hier ist. Ich hoffe, das kommt rechtzeitig. Also gerade die Beteiligung der Jüngeren ist, glaube ich, ganz wichtig. Das ist ja die Gegenwart und die Zukunft der Demokratie.
Also ein Origami-Kranich gefaltet in Japan und das dauert dann eine Weile, bis der hier dann angeflattert kommt. Also denken Sie dran, Ihr Kreuz entscheidet. An dieser Stelle frage ich Sie ja eigentlich immer, was für einen Sonntag wir heute feiern, welche Überschrift er hat. Aber ich habe mir es in diesem Jahr mal gemerkt, na? Letzte Woche Trinitatis, ja, bedeutet diese Woche, ab dieser Woche wird wieder so gezählt, erster Sonntag nach Trinitatis. Ja. Jetzt gibt es aber vielleicht noch eine andere spannende Überschrift, aber ich möchte Ihnen vorschlagen, dass ich ab heute anders mitzählen werde. Aha. Nämlich, heute ist der 26. Sonntag vor dem ersten Advent.
Ehrlich? Haben Sie das ausgerechnet?
Ich habe mir den Kalender geschnappt.
Ja,
ich habe nachgezählt.
Okay.
Aber wobei, während ich das ausspreche, ja, habe ich schon wieder das Gefühl, also ich bin mir nicht so sicher, ob das eine gute Idee gewesen ist, weil dann jetzt schon im Sommer immer wieder das Wort Advent in den Mund zu nehmen, so richtig toll finde ich das auch nicht. Mhm. Also ich arbeite noch dran. Okay. Gibt es noch eine Unterüberschrift unter oder über erster Sonntag nach Trinitatis?
Ja, also ich bleibe jedenfalls erstmal bei erster Sonntag nach Trinitatis. der hat das Thema, die Apostel, die Propheten, also ich übersetze mal in meine Worte, die das Wort Gottes weitersagen und weitergeben. Das ist sozusagen jetzt das Erste, woran wir nach den Festen denken, dass es ja irgendwie weitergegeben werden muss. Mhm. Und das ist, auch das gehört zu dem, was an diesem Sonntag bedacht wird, dass das Wort Gottes oft anstößig ist, umstritten, und dass das dann auch für die, die es weitergeben, für die Apostel und Propheten, nicht immer einfach ist, davon zu künden, zu zeugen und dann das, was man das Prophetenschicksal nennt, auch anzunehmen, nämlich, dass das Wort Gottes an vielen Stellen abgelehnt wurde, immer wieder auch in der Geschichte. Mhm. Also die großen Propheten, nehmen wir jetzt mal Jesaja, Jeremia, haben ja oft das Unheil des Volkes vorausgesehen und vorausgesagt, haben immer wieder gemahnt, begleitet und getröstet, aber eben auch gemahnt. Mhm. Und das würde ich mal sagen, das hat schon was von dem, was wir bis heute als eben auch die kritischen Stimmen in der Gesellschaft brauchen. Die das sagen, was vielleicht nicht alle gerade gerne hören wollen. Und dass es die auch braucht, unbedingt, ich glaube, das ist ganz einsichtig. Wir brauchen immer Menschen, die uns an Gerechtigkeit erinnern und an die Not von Menschen.
Ah ja, also darum geht es heute, um die Apostel am 26. Genau. Sonntag vor dem ersten Advent. Ich weiß nicht, ich fremdel damit auch noch ein bisschen. So, nach den vielen Aus- und Vorausblicken heute kommen wir jetzt auf jeden Fall komplett im Hier und Jetzt an, denn die Bibel ist aufgeschlagen, wird aufgeschlagen. Wo genau und warum und was steht da, Herr Bischof?
Ja, es ist ein Text, ein Wort aus dem Buch des Propheten Jeremia, dem großen Propheten. Es ist ein etwas längerer Text. Ich habe es schon angedeutet, er lebte in der Zeit, als das Königreich Juda unterging und die Menschen dort ins Exil weggeführt wurden, nach Babel. Und Jeremia hatte die Aufgabe, zu warnen vor diesem bitteren Ende. Aber die Menschen haben nicht auf ihn gehört, sie haben lieber anderes gehört. Und davon handelt das, was ich jetzt lese. Mhm. So spricht der Herr Zebaoth. Hört nicht auf die Worte der Propheten, die euch weissagen. Sie betrügen euch. Sie verkünden euch Gesichter aus ihrem Herzen und nicht aus dem Mund des Herrn. Sie sagen denen, die des Herrn Wort verachten, es wird euch wohlgehen. Und allen, die im Starrsinn ihres Herzens wandeln, sagen sie, es wird kein Unheil über euch kommen. Aber wer hat im Rat des Herrn gestanden, dass er sein Wort gesehen und gehört hätte? Wer hat sein Wort vernommen und gehört? Siehe, es wird ein Wetter des Herrn kommen, voll Grimm, und ein schreckliches Ungewitter auf den Kopf der Gottlosen niedergehen. Und des Herrn Zorn wird nicht ablassen, bis er tue und ausrichte, was er im Sinn hat. Zur letzten Zeit werdet ihr es klar erkennen. Ich sandte die Propheten nicht, und doch laufen sie. Ich redete nicht zu ihnen, und doch weissagen sie. Denn wenn sie in meinem Rat gestanden hätten, so hätten sie meine Worte meinem Volk gepredigt, um es von seinem bösen Wandel und von seinem bösen Tun zu bekehren. Bin ich nur ein Gott, der nahe ist, spricht der Herr, und nicht auch ein Gott, der ferne ist? Meinst du, dass sich jemand so heimlich verbergen könne, dass ich ihn nicht sehe, spricht der Herr? Bin ich es nicht, der Himmel und Erde erfüllt, spricht der Herr? Ich höre es wohl, was die Propheten reden, die Lüge weissagen in meinem Namen und sprechen, mir hat geträumt. Wann wollen doch die Propheten aufhören, die Lüge weissagen und ihres Herzens Trug weissagen und wollen, dass mein Volk meinen Namen vergesse über ihren Träumen, die einer dem anderen erzählt, so wie ihre Väter meinen Namen vergaßen über dem Baal. Ein Prophet, der Träume hat, der erzähle Träume. Wer aber mein Wort hat, der predige mein Wort recht. Wie reimen sich Stroh und Weizen zusammen, spricht der Herr. Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr? und wie ein Hammer der Felsen zerschmeißt?
Das war ja ein Wortgewitter, was da gerade über mir niedergegangen ist. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht mitgekommen. Wer spricht da wann? Worüber sprechen die da überhaupt? Und dann geht es schon los mit Gott Zebaoth. Das habe ich auch schon häufiger gehört. Bringen Sie mich da mal so ein bisschen durch. Mein Wort ist der Hammer am Ende. Also da dachte ich so, okay, jetzt geht's so ein bisschen los. Aber um es mit Loriot zu sagen, also was ist nochmal Trumpf?
Okay, also ich glaube, die Grundsituation ist folgender. Jeremia, ein Prophet, damals im alten Israel.
Was machen die Propheten? Was ist deren Job?
Sehr gut. Die sagen an, was sozusagen getan werden muss. Die sagen an, was Gottes Wort ist und was mitten hinein spricht in die Situation und sehen voraus. Also der Prophet ist ja sozusagen der Seher, der Vorherseher, haben Visionen. Hier ist immerzu von Träumen auch die Rede. Das wird aber sehr kritisch an der Stelle gesehen. Die sehen voraus und sagen sozusagen unter dieser Vorausschau, was im Namen Gottes passieren oder eben auch anders werden muss.
Das sagen Sie dem Volk oder dem König? Oder?
Das sagen Sie am Königshaus, das sagen Sie sozusagen den Herrschenden, aber es sagen Sie damit auch dem ganzen Volk. Okay. Und die klassische Situation der Propheten Israels ist die, dass im Volk eine große soziale Ungerechtigkeit herrscht und sie sagen, wenn ihr das nicht anders macht, dann wird das Volk auf diese Weise vor die Hunde gehen. Sie reden auch in die politischen Dinge hinein, wenn sie Missstände sehen. Israel war damals, das ist so 7., 6. Jahrhundert vor Christus, immer wieder sozusagen zerrieben zwischen den großen Weltmächten. Israel war ein ganz, ganz kleines Land, kleines Volk. Zerrieben zwischen den Weltmächten, oft auch sozusagen mit bestimmten Koalitionen, mit Herrschenden. Und dann haben die Propheten oft da hineingeredet und haben gesagt, wenn ihr so weitermacht, dann wird dieses Volk untergehen. Und das ist auch die Situation dieser Ansage von Jeremia jetzt. Er sieht voraus, was kommen wird, aber, und das ist der Punkt, er sieht die anderen Propheten, hier wird ja mehrfach gesagt von Jeremia im Namen Gottes, hört nicht auf die Propheten, gemeint sind die falschen Propheten, gemeint sind an der Stelle die, gibt sozusagen richtige Propheten, wahre Propheten, die ansagen, was schwer wird.
Ja.
Und dann gibt es die falschen Propheten, die sagen, es ist alles nicht so schlimm, da braucht ihr jetzt nicht so, ihr macht das schon gut, es wird euch gut gehen. Und das ist das, was hier bei mir an dieser Stelle so stark angreift, dass da welche sind, die sagen, oh, wir können Gottes Wort ruhig verachten, es wird trotzdem nichts passieren. Also die, ich sag mal, die Schmeichler-Propheten, die sagen, finden wir schon was für diese Lösung, wird sich schon irgendwie anpassen, ist alles nicht so schlimm. Und dagegen diese scharfe Ansage, entweder ihr wendet euch, entweder ihr kehrt um, entweder ihr bekehrt euch zu Gott, oder es wird ganz schrecklich werden. Und die scharfe Ansage gegen die Propheten, die das sozusagen als falsche Propheten irgendwie weich machen.
Woher kriegt der Jeremia seine Infos?
Von Gott selbst, aus Gottes Wort. Aha. Also natürlich sind das theologische Aussagen, die gewonnen werden aus dem Studium der Schrift, der Bibel, der Tora, der Zehn Gebote, all dem, was an der Stelle dazu gehört.
Zebaoth?
Zebaoth, Herr der Heerscharen. Also
ein anderes Wort für Gott, oder?
Ja, ein Beiwort für Gott. Und zwar das Beiwort, das sagt, er ist der Herr der Heerscharen. Also er ist der, es gibt auch die Engelsheerscharen. Das sind die, das ist das sozusagen, was Gott beigestellt ist. Also die vielen, vielen großen Heere, die Gott zur Hilfe kommen. Das ist leider ein militärisches Wort an der Stelle, aber es ist nicht militärisch gemeint.
Und mein Wort, wie war das? Mein Wort, der Hammer oder so, das am Ende, was war das?
Naja, ich glaube, es ist eine scharfe Ansage, die Jeremia hier macht. Das, glaube ich, hört man, so habe ich es ja auch versucht, ein gutes
das
Stück kam zu lesen.
Ja, das dass,
ich würde sagen, hier von dem Zorn, von dem ja auch die Rede ist, dem Zorn Gottes über die falschen Propheten, über die Schmeichler, dass das sehr deutlich wird in diesen Sätzen, bis hin zu dem, bis zu der Aussage, mein Wort ist ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Also das Wort ist stärker als alles Materielle an der Stelle. Ich versuche es mal ein Stück in unsere Gesellschaft heute zu übersetzen.
Gerne.
Ja? Also wir stellen uns vor, wir sind in einer schwierigen Situation, etwa im Blick auf die ökologische Herausforderung. Mhm. Das ist jetzt auch noch ein Euphemismus, also eine schöne Umschreibung sozusagen, im Blick auf die Klimakatastrophe. Da gibt es vielleicht doch eine ganze Menge Menschen, die sagen, so schlimm wird das nicht, wir werden schon rechtzeitig noch was erfinden, so viel müssen wir nicht tun, also wir können sowieso nicht so viel tun, die anderen müssen viel mehr tun und wenn wir mal weltweit gucken und so weiter. Und da hinein stelle ich mir einen Propheten wie Jeremia vor, der sagt, also wenn ihr jetzt noch auf diese falschen Propheten da hört, die euch im Grunde nur sagen, was ihr sowieso schon immer hören wolltet, dann haben wir überhaupt keine Chance mehr im Blick auf das Umsteuern in Fragen Klima und Klimapolitik. Mhm. Also jetzt als ein Beispiel dafür, wie ich mir das vorstelle, was es heißt, wenn man nur auf die schmeichlerischen Reden hört oder wenn man auf die Verfassung unserer Demokratie guckt und die vielen, vielen Menschen doch, die jetzt sozusagen auch sehr offen feindlich gegenüber der Demokratie stehen. Da kann man auch immer so, ist alles nicht so schlimm und wird sich schon wieder einrenken und ist alles inszeniert. Oder man kann sagen, nee, ihr müsst wirklich mal auf die Probleme gucken und tatsächlich etwas ändern und umsteuern. Und ihr müsst auch wirklich laut und deutlich und wehrhaft im Blick auf die Demokratie eintreten. Das sind jetzt Beispiele aus der Welt, wo wir falsche und super wahre Propheten kennen. Natürlich gibt es das auch geistlich, dass man in einer Situation sein kann, wo man sagt, aber so schlimm ist das alles nicht und der liebe Gott ist der liebe Gott und der ist auch ganz harmlos und immer nur der Liebe und da hast du jetzt zwar mal alles falsch gemacht und dich auch nicht drum gekümmert und warst verantwortungslos, na, aber der liebe Gott ist ja ganz lieb und so. Und da, glaube ich, gehört dann Jeremias Wort hinein von der Verantwortung und dem, dass die Gnade nicht billig wird, sondern dass wir deutlich wahrnehmen, Gott ringt um uns und Gott ringt um uns so, dass es auch tatsächlich so zornige Worte gibt, wie wir hier hören. Oder wie ich jetzt neulich in einem Artikel gelesen habe, Wut ist auch ein Gefühl, das sehr viel Gestaltung mit sich bringen kann. Und hier hört man doch einen sehr zornigen Gott, der sagt, macht's euch nicht so einfach. Es ist ein lebendiges Wort und es ist stark und scharf und kräftig.
Danke für die Übersetzung dieser Bibelstelle. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, Europawahl nächste Woche, kommenden Sonntag. Das bedeutet auch Endspurt für die vielen engagierten Menschen, die Parteien und die Wahlen unterstützen. Und dass die es in diesem Jahr, in dieser Zeit gerade besonders schwer haben, das wird niemandem entgangen sein. Und deshalb haben die, finde ich, heute ein besonderes Augenmerk in der Fürbitte verdient. Mhm. Eigentlich schlimm, dass man das aus diesem Anlass nochmal so hervorheben muss, aber ist gerade so. Herr Bischof, bitte.
Gott, wir danken dir für das Leben, das wir in Freiheit führen können. Wir bitten dich für alle, die sich dafür einsetzen, leidenschaftlich und engagiert in der Politik, sich zur Wahl stellen, Verantwortung übernehmen. Miteinander lebt von Verantwortung, von Menschen, die sich dem stellen. Du bist ein Gott, der das sieht. Vor dir verantworten wir unser Leben und bitten um deinen freundlichen Blick. Sei barmherzig. Gott, für ein Ende des Tötens bitten wir in der Ukraine, dass die Menschen wieder frei sein können, die Kinder aus der Angst entlassen werden, dass der Aggressor den Krieg beendet. Gott, das bitten wir dich und hören nicht auf, dir in den Ohren zu legen. Um die richtigen Worte bitten wir, Gott, dass wir keinen falschen Illusionen anhängen. Du bist die Wahrheit, du bist das Leben. Wir danken dir.
Amen. Ich habe gleich eine noch richtig schöne Frage. Mhm. Aber da bin ich jetzt wieder schon einen Schritt weiter und nicht im Moment. Das ist aber heute irgendwie so meine Sache bei mir. Aber gleich, das hat auch mit Gebet und Segen zu tun. Aber jetzt kommen wir erstmal zum normalen Segen, in Anführungsstrichen. Also, okay, ich bin schon still und komme an.
Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
So, jetzt aber, weil ich gerade schon über den Segen oder beim Segen darüber nachgedacht hatte, bei den christlichen Begegnungstagen nächstes Wochenende in Frankfurt oder in Slubice. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, ne? Da gibt es die Tafel der 4000. Also 4000 Menschen sitzen da gemeinsam an einem langen sehr langen Tisch vermutlich und essen und quatschen und begegnen einander eben. Und da dachte ich kurz mal, wenn da jetzt einer für alle ein Tischgebet sprechen möchte, das wird doch ein rekordverdächtiges Piep, Piep, Piep. Wir haben uns alle lieb, guten Appetit. Also vielleicht etwas fürs Guinness-Buch, oder?
Sehr schön. Also rekordverdächtig die Tafel, gar keine Frage.
Oder?
Und das Tischgebet, das Sie jetzt meinen, das kenne ich auch. Aber ich denke mal, es gibt noch schönere.
Haben Sie so eine Top 3 Ihrer Lieblingstischgebete?
Soll ich einfach mal 3 sagen?
Ja? Gerne, gerne.
Also komm, Herr Jesus, sei du unser Gast und segne, was du uns bescheret hast. Das nehme ich sozusagen immer als erstes, weil das, ja, ich finde, das ist so schön anschaulich. Es steckt dieses Gemeinsame drin und dass das nicht von uns ist, sondern dass das von Gott kommt. Und wir hoffen, er ist mit dabei.
Sagen Sie nochmal.
Komm, Herr Jesus, sei du unser Gast und segne, was du uns bescheret hast, oder? Und segne uns und was du uns bescheret hast.
Schön, reimt sich auch.
Genau, und ganz ähnlich ist, segne Vater diese Speise uns zur Kraft und dir zum Preise. Segne Vater diese Speise uns zur Kraft und dir zum Preise. Und dann gibt es noch eins, das spreche ich auch oft sehr gerne, ein ganz kurzes, das ein bisschen ernster ist, auch in der Stimmfärbung. Zwei Dinge tun Gott, zwei Dinge tun Not. Vergib uns unsere Schuld und gib uns täglich Brot.
Auch sehr schön. Die Tischgebet-Charts hier zum ersten Mal bei Gottesdienst im Gespräch am Sonntagmorgen. Kommen Sie gut durch den Sonntag und erst recht und wohlgenährt durch die nächste Woche.
Eine gute, eine gesegnete Woche.